Herzlich willkommen zur Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt. Im Studio begrüßt euch wieder die Greenpeace-Gruppe Darmstadt, heute mit Robert, Simone und Sandra am Mikro sowie Markus an der Technik. Ihr hört uns über die 103,4 MHz, über Kabel auf der 99,85 MHz, im Livestream auf radiodarmstadt.de oder über DAB+. Am 22. März war dieses Jahr wieder der Internationale Tag des Wassers. Diesen Gedenktag haben wir zum Anlass für die heutige Radiosendung genommen. So schauen wir zuerst auf die Bedeutung des Wassers für alle lebenden Organismen, am Beispiel unserer eigenen Spezies, dem Menschen. In dem Zusammenhang schauen wir uns auch die Gedanken und Experimente von dem japanischen Parawissenschaftler und Alternativmediziner Masaru Emoto an, der sich mit dem Thema Wasser und seinen Eigenschaften beschäftigt hat, um seine Bedeutung auf uns Menschen darzulegen. Des Weiteren stellen wir die Bewegung Standing Rock vor. Diese hat sich formiert und agiert mittlerweile weltweit und beschäftigt sich oder kämpft für den Erhalt, für die Sauberkeit unseres Trinkwassers. Diese Initiative will eben auf diese negativen Einflüsse, denen das Wasser ausgesetzt ist, aufmerksam machen, wie zum Beispiel dem Fracking, was in den USA ein großes Thema ist. Ein Problem in Deutschland wiederum sind die hohen Nitratwerte in unserem Trinkwasser. Bisweilen eine große Herausforderung der Wasserwerke, diese Grenzwerte einzuhalten. Im Rahmen dessen betrachten wir das Thema Kläranlagen und Reinigungsmethoden, neben der Frage, woher unser Wasser hier in Südhessen stammt und wie unser Wasserverbrauch überhaupt aussieht. Und damit meine ich nicht nur, was wir aus dem Wasserhahn abfließen lassen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Simone und ich möchte hier heute über ganz besondere Wasserschützer berichten, nämlich die Standing Rock Initiative der Native Indians in Nordamerika. Ich möchte Ihnen kurz die Hintergründe erläutern, die zur Gründung dieser Initiative führten. In den letzten Jahren wurde in Nordamerika sehr viel Trinkwasser durch Lecks in Ölpipelines verseucht. Nun möchte ein privater Energieversorger, Energy Transfer Partners, eine Pipeline von Norddakota bis Illinois bauen. 1200 Meilen lang soll sie 4 Staaten durchlaufen. Wenn sie fertiggestellt ist, soll sie täglich 500.000 Barrel Öl transportieren. Ein Investor dieser Pipeline heißt Donald Trump. Zunächst sollte diese Pipeline nördlich von Bismarck in North Dakota gebaut werden. Dies wurde aber aufgrund der möglichen Gefahr für die Gemeinde rückgängig gemacht. Dann wurde entschieden, sie nördlich der Native Indians zu bauen. Die Pipeline ist für die Bewohner von Bismarck gefährlich, aber nicht für die Native Indians. Die Indianer fragen, warum dies so ist, ob sie entbehrlich sind und ihr Leben nicht zählt. Sie fühlen sich in die Zeiten von Wounded Knee, wo Hunderte von Indianern, auch Frauen und Kinder, dahingemetzelt worden sind, zurückversetzt. Denn die damalige Einstellung war, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Die Indianer sagen, wir kämpfen heute noch immer diesen Kampf. Nichts hat sich verändert. Die Pipeline soll über und unter dem Missouri gebaut werden. Wenn sie jemals berstet, dauert es nur 2 Minuten, bis das Trinkwasser der Menschen in dieser Gegend kontaminiert ist und nur 1 Stunde, bis das Wasser in der Hauptstadt von Süddakota kontaminiert ist. Dieses Risiko ist zu hoch. Deshalb wollen die Indianer vom Stamm der Lakota Sioux ihr Wasser schützen. Sie sagen, Wasser ist heilig. Mittlerweile haben sich mehr als 200 weitere Indianerstämme Standing Rock angeschlossen. Ebenso etliche Prominente wie Hillary Clinton, Robert Redford, auch der Papst unterstützt Standing Rock. Viele in- und ausländische Aktivisten helfen der Standing Rock Initiative. Allen voran die Hells Angels von Amerika. Sie sind aus dem ganzen Land zusammengekommen und stehen Seite an Seite mit den Indianern. Sie sagen, wir stehen und kämpfen für die Unterprivilegierten, für die das Gesetz nicht gilt. Etliche Kriegsveteranen stehen ebenfalls den Indianern zur Seite. Die Pipeline ist zwar formal legal, aber wie Robert Redford schreibt, muss man die Gesetze der USA hinterfragen, die den Profit eines Energieversorgers über die Rechte der Menschen stellen, denen dieses Land laut Vertrag seit 1875 gehört und die auf diesem Land leben. Sie müssen das Essen essen, das auf diesem Land angebaut wird, und das Wasser trinken, das dort fließt. Robert Redford wagt es zu fragen, wozu ist dieses Geschäft gut? Es gibt nur einen Gewinner, Energy Transfer Partners und seine Investoren und 7 Billionen Verlierer, nämlich jede von uns, unsere Kinder und Kindeskinder. Denn der Klimawandel gebietet es uns anders, mit den Ressourcen auf der Erde umzugehen, wenn die Menschheit noch eine Chance haben soll. Robert Redford geht noch weiter. Er sagt sinngemäß, es ist die Zeit gekommen, sich klarzumachen, was die fossile Industrie ist. Eine klare und dauerhafte Gefahr für die Gesundheit und die nationale Sicherheit. Die US-Armee, das CIA und das FBI werden alle zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels eingesetzt, nämlich bei Nahrungsmittelknappheit, bei Kriegen um Ressourcen sowie bei Überschwemmungen, die es in diesem Ausmaß in den letzten 100 Jahren nicht gegeben hat. Greenpeace USA unterstützt Standing Rock ebenfalls. Sie sammeln für Standing Rock Unterschriften und unterrichten auf ihrer Facebook-Seite über die Geschehnisse. Deshalb informiert die Greenpeace-Gruppe Darmstadt heute über Standing Rock. Wir möchten helfen, diese Initiative in Deutschland publik zu machen und bitten Sie zu unterstützen. Die Indianer protestieren seit über einem Jahr gegen den Bau der Pipeline. Sie verfassen Petitionen, sammeln Unterschriften und demonstrieren. Dafür sind bislang schon viele von ihnen verhaftet worden und etliche zu Haftstrafen verurteilt worden. Im April 2016 haben die Indianer auf ihrem Land ein Camp eingerichtet, um den Bau der Pipeline zu blockieren und zu verhindern. Im September 2016 ordnete die Obama-Administration einen temporären Stopp der Konstruktion der Pipeline an, nachdem durch die Bauarbeiten heilige Grabstätten der Sioux zerstört worden sind. Am 27. Oktober ging jedoch die Bereitschaftspolizei gegen die Demonstranten im Camp vor. Angeblich kampierten die Demonstranten auf Privatgrundstücken. Die Native Indians sagen dazu, wir werden für das Betreten unseres eigenen Landes verhaftet. Die Native Indians wurden dann zu einer Geldstrafe von $100.000 verurteilt. So viel haben angeblich die Aufräumarbeiten für das zerstörte Camp gekostet. Nun möchte ich ausführlicher schildern, auf welche Weise das Camp von den Einsatzkräften geräumt wurde. Die Räumung dauerte mehrere Tage, da die unbewaffneten Native Indians versuchten, standhaft zu bleiben wie ein Fels. Die Aktionen der Einsatzkräfte wurden immer brutaler. Sie versuchten, die Natives mit Wasserwerfern zu vertreiben. Als das nichts half, setzten sie Pfefferspray und Tränengas ein. Auch hetzten sie Hunde auf die Native Indians, die diese bissen. Sanitäter und Ärzte, die den verletzten Natives zu Hilfe eilen wollten, um ihre Wunden medizinisch zu versorgen, wurden auf dem Weg zu den Indianern verhaftet. Der Energieversorger schmuggelte angeheuerte Menschen, die irgendwie indianisch aussahen, unter die indianischen Demonstranten. Diese packten dann während der Demonstrationen Waffen aus, um es so aussehen zu lassen, als ob die Native Indians sich bewaffnet haben und mit Waffen gegen die Einsatzkräfte vorgehen wollen. Den Native Indians gelang es allerdings, diese Machenschaften aufzudecken. Die Einsatzkräfte differenzierten auch nicht zwischen Männern, Frauen und Kinder. Sie prügelten auf alle ein, hetzten die Hunde auf alle und besprühten alle mit Pfefferspray, sodass es viele verletzte kleine Kinder gab, die Bisswunden von den Hunden, Platzwunden von den Schlägen der Einsatzkräfte hatten und medizinisch nicht versorgt werden konnten, da die Sanitäter und Ärzte verhaftet wurden. Dass diese Kinder neben den physischen Wunden psychische davontragen und traumatisiert sind, ist leider auch eine Tatsache. Kinderrechte sind Menschenrechte. Eigentlich müsste sich Amnesty International hier massiv einschalten. Dass in den USA kleine Kinder von staatlichen Einsatzkräften misshandelt und ihre medizinische Versorgung verhindert wird, ist ein Unding. Eben aus diesem Grund möchten wir auf die Standing Rock-Initiative aufmerksam machen und um Unterstützung bitten. Doch trotz dieser brutalen Misshandlungen machen die Indianer weiter und versuchen, wie ein Fels zu stehen. Sie kämpfen für sauberes Trinkwasser für alle Menschen überall auf der Erde. Am 10. März demonstrierten sie bei Schnee und Eis vor dem Weißen Haus. Etliche mit kurzärmeligen T-Shirts. Denn viele Indianer sind bettelarm. Sie riskierten hier einmal mehr ihre Gesundheit, um für alle Menschen weltweit für sauberes Wasser zu sorgen. Momentan bereiten die Indianer eine Klage vor dem Gericht vor, die sie im April einreichen wollen. Trotz aller Gewalt machen sie weiter für alle Menschen auf der Erde. Denn mittlerweile gibt es überall auf der Welt Probleme, sauberes Trinkwasser zu erhalten. Die Indianer sagen, bevor Kolumbus nach Amerika kam, konnte man hier aus jedem Fluss, See oder Bach trinken. Dies ist heute unmöglich. Aber nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Deshalb gibt es Standing Rock. Auch sagen sie, dass es diese Entwicklung gab, weil die Menschen die Instruktionen, wie man auf der Erde zu leben hat, vergessen haben. Wir zerstören uns selbst. Diese Killerkultur der Zerstörung kam mit Kolumbus zu den Indianern. Sie sind die Ureinwohner, die ursprünglichen Besitzer dieses Landes, das ihnen von den Immigranten gestohlen und verschmutzt wurde. Deshalb sagen sie, Immigrants leave our land. Immigranten verlasst unser Land. Dies sollte Donald Trump, ein Nachfahre von Immigranten, bedenken, wenn er Immigranten aus 6 islamischen Ländern die Einreise in die USA verbieten will. Außerdem sollte Donald Trump bedenken, dass er die Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko bauen will, auf Land bauen muss, das den Native Indians gehört und über das eigentlich sie bestimmen sollten und nicht Herr Trump. Es ist genauso wie beim Bau der Pipeline. Das Recht der Native Indians, über ihr ihnen vertraglich zugesichertes Land zu bestimmen, wird missachtet. Die wirtschaftlichen Interessen von großen Unternehmen, ihren Aktionären und Investoren sowie von den geldgebenden Banken stehen über den Rechten der Native Indians. Folgende Banken sollen laut journalistischer Recherche im Internet in den Bau der Pipeline involviert sein. JP Morgan, Morgan Stanley, TD Bank, Citibank, Wells Fargo Bank, Goldman und Sachs. Die Samen haben 2 norwegische Banken durch Proteste dazu gebracht, aus dem Bau der Pipeline auszusteigen. Auch die Bayerische Landesbank und die Citibank sollen sich nach Protesten zurückgezogen haben. Ein bemerkenswerter Nebeneffekt der Standing Rock Aktivitäten ist, dass ein indisches und ein neuseeländisches Gericht Flüssen den Stellenwert einer Person zuerkannt haben. Der Ganges ist damit ein Lebewesen, das Rechte wie ein Mensch hat. Dies ermöglicht es, gegen die Umweltverschmutzer massiv vorzugehen, denn nun töten sie durch ihre Verschmutzung eine Person und das ist strafbar. Warum aber dieser Kampf ums Wasser? Warum ist sauberes Trinkwasser für uns so wichtig? Unser Körper besteht im Erwachsenenalter zu 70% aus Wasser. Bei der Zeugung herrscht ein Wasseranteil von 95%. Der Mensch entwickelt sich fast nur aus Wasser. Wir müssen täglich mindestens 1 Liter Wasser trinken, um gut leben zu können. Nach 3 Tagen ohne Wasser sind wir tot. Wasser ist also unser Lebenselixier. Unser Wohlbefinden hängt von der Qualität des Wassers, das wir trinken, ab. Masuro Emoto hat über Wasser geforscht. Anfang der 90er Jahre entwickelte er eine Methode, mit der gefrorene Wasserkristalle fotografiert werden konnten. Dabei stellte er fest, dass sauberes, gutes Wasser eine vollständige, hexagonale, also sechseckige Kristallstruktur hat. Wasser versucht immer, schöne Kristallstrukturen zu bilden. Wenn es dies nicht kann, ist es kein gutes Zeichen. Masuro Emoto verglich die Kristallstrukturen von Trinkwassern aus verschiedenen Großstädten auf der ganzen Welt. In etlichen Großstädten, zum Beispiel London oder Paris, war es dem Wasser nicht möglich, Kristallstrukturen zu bilden. Woran liegt das? Herr Emoto meint am Verschmutzungsgrad der Wasserquellen in den verschiedenen Ländern und an unterschiedlichen Wasseraufbereitungsmethoden. In vielen Großstädten wird das verschmutzte Wasser aus den Flüssen chemisch gereinigt. Oft wird ihm auch noch Chlor zugesetzt. Dabei reinigt Wasser sich in der Natur selbst. Wenn zum Beispiel Regenwasser in den Boden eindringt, wird es durch die Erde gefiltert und wird Teil des Grundwassers. Es wird auch gereinigt, wenn es von Flüssen und Seen verdunstet und zu Wolken am Himmel wird. Heute sind jedoch durch den Menschen eine große Menge chemischer Substanzen in den Erdboden gelangt, die das Regenwasser beim Versickern aufnimmt. Das bedeutet, dass schon das Grundwasser und das Quellwasser verschmutzt sind. Dazu kommt die Verschmutzung durch Abwasser aus Kläranlagen, Abgase von Autos, Ruß und Rauch von Fabriken. Es ist schwierig, noch natürliches Wasser zu finden. Die Kristallbilder von Herrn Emoto zeigen, dass die natürliche Reinigung des Wassers durch natürliche Filter wie Erdboden und Gestein wirksamer ist als jeder mechanische Wasserreiniger. Die Untersuchungsergebnisse von Herrn Emoto konnten von anderen Forschern repliziert werden. Sie sind also wissenschaftlich valide. Da wir zu 70% aus Wasser bestehen, tut es unserem Körper gut, wenn wir sauberes, reines Wasser mit einer guten Kristallstruktur zu uns nehmen, was mit zunehmender Wasserverseuchung immer schwieriger wird. Bemerkenswert finde ich noch, dass unser Wasser aus dem All kommt. Täglich fällt Regen aus dem All auf die Erde. Es kommt in Form von Schneebällen, die einen Durchmesser von ca. 12 Metern haben, aus dem All. Sobald die Schneebälle in Erdnähe kommen, zersetzen sie sich und werden Teil einer Wolke. Dieser Regen aus dem All enthält organische Substanzen. Dies muss der Ursprung des Lebens gewesen sein. Deshalb sagen die Native Indians, Wasser ist heilig. Da das Wasser, wie ich schon sagte, unser Lebenselixier ist, wollen es die Native Indians vor weiterer Verschmutzung schützen. Diese Problematik betrifft nicht nur die Indianer in Amerika, nein, sie betrifft auch uns in Deutschland. Die Problematik ist also nicht weit, weit weg, sondern besteht direkt hier vor unserer Haustür. Unser Trinkwasser ist unter anderem mit Nitrat belastet, auch in Darmstadt. Darauf werden Sandra und Robert später noch eingehen. Bedenken Sie, jeder Schluck nitratbelastetes Leitungswasser ist ein Schluck Tod. Sauberes Wasser ist Leben. Schützen Sie Ihr Leben und werden Wasserschützer, Wasserschützerin. In Darmstadt liegen viele Brunnen, die uns mit Trinkwasser versorgen, unter dem Westwald. Er schützt unser Wasser, filtert es, wie ich es schon erläuterte. Nun sollen weite Teile des Westwalds für eine ICE-Güterzugtrasse abgeholzt werden. Diese Trasse möchten unser grüner Bürgermeister, unser grüner Verkehrsminister Herr Al-Wazir zusammen mit der Deutschen Bahn bauen. Diese Trasse soll angeblich auf Anordnung der Bundesregierung gebaut werden, weil der Gütertransport und der Verkehr im Rhein-Main-Gebiet stocken. Die Bundesregierung hat zwar gesagt, dass das Problem behoben werden soll, hat aber keine Vorgaben gemacht, wie dieses Verkehrsproblem zu lösen ist. Es gibt Lösungen, bei denen keine Natur zerstört werden muss. Aber diese werden von den Grünen und der Deutschen Bahn abgelehnt. Wenn der Westwald zerstört wird, ist zu befürchten, dass sich die Qualität unseres Darmstädter Trinkwassers verschlechtern wird. Die Native Indians haben die Ölpipeline, die ihr Trinkwasser gefährdet. Wir in Darmstadt haben die ICE-Güterzugtrasse, die unser Trinkwasser gefährdet. Da auch unser Trinkwasser gefährdet ist, werden Sie Wasserschützer, Wasserschützerin und unterstützen Sie Standing Rock, die weltweite Initiative zum Schutz des Trinkwassers und unterstützen Sie regional die Westwald-Initiative, die sich für den Westwald einsetzt. Unter www.westwald.de können Sie sich über die Westwald-Initiative informieren. Ich wiederhole nochmal www.westwald.de. Und unter standwithstandingrock.net können Sie sich über die Standing Rock Initiative informieren und darüber, wie Sie diese unterstützen können. Zum Beispiel, indem Sie Geld spenden. Die Konten sind auf den Internetseiten angegeben. Oder Sie können die Initiative unterstützen, indem Sie Petitionen für die Standing Rock Initiative unterschreiben. Aber auch, indem Sie Ihre Mitbürger, Mitbürgerinnen über Standing Rock informieren und indem Sie die Politiker bitten, für sauberes Trinkwasser weltweit, aber insbesondere in Deutschland und regional in Darmstadt zu sorgen. Wenn Sie Geld bei den Banken, die die Ölpipeline finanzieren, haben, ziehen Sie es dort ab und erklären den Banken warum und bitten Sie sie, sich aus dem Bau der Pipeline zurückzuziehen. Ich habe heute erfahren, dass seit letzter Woche schon Öl durch Teile der Pipeline laufen soll. Die Lage ist also als kritisch einzuschätzen. Die Indianer haben über die sozialen Medien wie Facebook, YouTube und Google weltweit um Unterstützung und Hilfe gebeten. Bitte helfen Sie ihnen. Stehen Sie mit Standing Rock. Die Native Indians sagen, alles was wir haben ist Unterstützung. Alles, was wir haben, ist Einheit. Alles, was wir haben, sind unsere Gebete, und das ist stark. Ich möchte mit Zitaten von Anthony Roberts und Mahatma Gandhi schließen. Möge die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegen. denn diese Erde hat genug für die Bedürfnisse aller zu bieten, aber nicht genug für die Gier aller. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich von Ihnen mit I stand with Standing Rock.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Robert und ich möchte nun einen Beitrag zum Thema Nitrat im Trinkwasser vorstellen. Trinkwasser wird in Deutschland in den allermeisten Fällen aus Grundwasser gewonnen. Dieses Grundwasser ist laut Umweltbundesamt häufig zu stark mit Nitrat belastet. Gründe dafür sind, dass in der Landwirtschaft zu viel stickstoffhaltiger Dünger auf die Äcker gebracht wird. Auch Gülle aus Mastställen oder Biogasanlagen landet immer öfter auf den Feldern und was die Pflanzen nicht verbrauchen können, endet am Ende als Nitrat im Grundwasser. Rund die Hälfte aller Messstellen für Grundwasser in Deutschland zeigen derzeit erhöhte Nitratkonzentrationen. Was ist überhaupt dieses Nitrat? Der eine oder die andere mag schon von Nitrat gehört haben. Sieht man auf Wikipedia nach, so wird deutlich, dass die Nitrate eine ganze Gruppe von chemischen Verbindungen bilden, die alle eines gemeinsam haben. Sie beinhalten eine Verbindung von einem Stickstoff mit drei Sauerstoffatomen, NO3. Das Wesentliche hierbei ist nun der Stickstoff. Stickstoff selbst ist ein chemisches Element, das sich global gesehen in einem Kreislauf befindet. Aus der Luft, die uns umgibt, kann er von bestimmten Bakterien im Zusammenspiel mit Pflanzen aufgenommen und im Boden gebunden werden. Alternativ kann er durch den Menschen auch durch chemische Verfahren aus der Luft entnommen und gebunden werden. An dieser Stelle erinnern sich vielleicht manche an den Chemieunterricht in der Schule, in dem das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren erwähnt wurde. Das Verfahren, auch als Ammoniaksynthese bekannt, dient unter anderem zur Herstellung von Stickstoffdünger für die industrielle Landwirtschaft. Der Dünger selbst enthält noch kein Nitrat. Dieses wird erst nach der Ausbringung im Boden durch bestimmte Bakterien aus dem Dünger gebildet. Und was hat der Dünger nun mit dem Trinkwasser zu tun? Da Trinkwasser insbesondere hier in Deutschland, wie bereits gesagt, in den allermeisten Fällen aus Grundwasser gewonnen wird, müssen wir also das Grundwasser genauer betrachten. Welche Stoffe in das Grundwasser gelangen, wird insbesondere dadurch beeinflusst, was auf die Böden bzw. Felder gegeben wird. Damit sind wir auch gleich zurück bei der Landwirtschaft. Dort werden die schon erwähnten Dünger eingesetzt. Das können einmal künstlich hergestellte Mineraldünger sein oder natürlicher organischer Dünger. Dazu zählt insbesondere Gülle aus tierischem Mist. Wie schon erwähnt, bilden bestimmte Bakterien aus dem Dünger, sei er nun künstlich oder natürlich, Nitrat. Dieses Nitrat ist in erster Linie eine Stickstoffquelle für die Pflanzen. Wir erinnern uns an den vorhin erwähnten Stickstoffkreislauf. Stickstoff ist ein wichtiger Nährstoff, der den Pflanzen zu mehr Wachstum verhilft. Problematisch wird das Ganze erst, wenn Pflanzen durch Überdüngung und durch falsche Ausbringung von Dünger nicht das gesamte Nitrat aufnehmen können. Dann sickert es einfach weiter ins Grundwasser und landet damit schlussendlich auch im Trinkwasser. Und warum sollte mich das nun interessieren? Nitrate selbst sind, auch laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung, relativ unbedenklich. Nitrate können aber bereits im Lebensmittel oder während der Verdauung durch Einwirkung von Bakterien in Nitrit umgewandelt werden, dem eigentlich gesundheitlich problematischen Stoff. Besonders bedenklich ist dieser Stoff für Säuglinge und Kleinkinder, weil er dazu führt, dass die roten Blutkörperchen keinen Sauerstoff mehr durch den Körper transportieren können. Auch kann sich das Nitrit in das krebserregende Nitrosamin umwandeln. Wie ist die genaue Situation in Deutschland? Wie zu Beginn schon erwähnt, ist das Grundwasser laut Umweltbundesamt häufig zu stark mit Nitrat belastet. Zu stark bedeutet dabei, dass bei rund 50% der Messstellen die Marke von 10 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser überschritten wird. Der NDR hat im September letzten Jahres Daten des Bundesumweltministeriums ausgewertet und fasst zusammen, dass in Deutschland bei einem Viertel der Grundwasservorkommen sogar Werte von über 50 Milligramm Nitrat pro Liter nachgewiesen wurden. Und genau diese 50 Milligramm pro Liter sind der EU-Grenzwert für Trinkwasser. An dieser Stelle wird also deutlich, dass auch das Trinkwasser in Gefahr ist. Tatsächlich wird der Grenzwert im Trinkwasser selbst bisher nur in wenigen Fällen überschritten. Das liegt an der Arbeit der Wasserversorger, die Maßnahmen ergreifen, um diese Grenzwerte auch einzuhalten. Zur Situation hier speziell in Darmstadt. Die Entega gibt in ihrer Wasseranalyse von 2016 eine Nitratkonzentration von etwa 11 bis 18 Milligramm pro Liter Wasser an. Nun könnte man denken, es sei doch alles gut, die Grenzwerte werden eingehalten. Wie bereits angesprochen, verschwindet das Nitrat aber nicht einfach aus dem Grundwasser, wenn dieses als Trinkwasser entnommen wird. Die Einhaltung der Grenzwerte ist mit aufwendigen Maßnahmen verbunden. Denn um das belastete Wasser zu verdünnen, müssen Wasserversorger Trinkwasser beispielsweise aus noch unbelasteten tiefen Brunnen fördern oder aus größeren Entfernungen holen. Alternativ muss das Wasser technisch aufwendig von den Nitraten befreit werden. Nach Informationen der Zeitschrift Schrot und Korn kann dies bis zu 1 Euro pro Kubikmeter kosten. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Wasserrechnung der Verbraucher aus. Rechnet man die Kosten auf einen 3-Personen-Haushalt hoch und geht dabei von einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 125 Litern pro Tag aus, ergibt das eine finanzielle Mehrbelastung von ca. 130 Euro im Jahr. Die Kosten für die Trinkwasserbereitstellung erhöhen sich damit für die Verbraucher in den betroffenen Regionen durchaus beträchtlich. Was kann nun getan werden, um die Nitratbelastung zu reduzieren? Wie wir bereits gesehen haben, ist es nicht nur für unseren Geldbeutel, sondern auch für unsere Gesundheit sehr wichtig, hohe Nitrateinträge in das Grundwasser zu vermeiden. Dazu kann eine sparsame Düngung auf den Feldern beitragen. Ein Beitrag im ARD-Morgenmagazin vom Februar diesen Jahres hat auch schon erste Lösungsansätze gezeigt. Ein Wasserversorger in der Region südlich von Köln arbeitet mit 50 Landwirten zusammen und stellt Geräte zur Verfügung, um den Boden vor der Düngung zu analysieren und zu ermitteln, wie viel überhaupt gedüngt werden muss. Auch die Politik hat hier die Möglichkeit, durch striktere Düngeverordnungen der Überdüngung entgegenzuwirken. Greenpeace fordert hier Folgendes. Erstens ein Düngeverbot von mindestens 5 Jahren während der Vegetationsruhe im Winter und zweitens strengere Kontrollen, insbesondere derjenigen landwirtschaftlichen Betriebe, auf denen mehr Gülle anfällt, als die Landwirte auf den hofeigenen Flächen verwerten können. Was kann nun jeder und jede Einzelne gegen zu viel Nitrat im Trinkwasser tun? Die Verbraucherin und der Verbraucher selbst kann direkt an der Quelle der Dünger- bzw. Gülleentstehung ansetzen. Da die Massentierhaltung mit zahlreichen Mastställen erst diese enormen Mengen an Gülle produziert, kann durch weniger Verzehr von billigem Fleisch direkt die anfallende Menge an Gülle reduziert werden. Auch der Verzehr von Bioprodukten ist grundwasserschonender. Das hängt damit zusammen, dass im Ökolandbau die Anzahl der Tiere pro Fläche begrenzt ist und Biobauern damit leichter sicherstellen können, dass nicht mehr Nährstoffe mit dem Dünger auf ihre Felder ausgebracht werden, als die Pflanzen aufnehmen können. Vielen Dank.
Ja, in den vorangegangenen beiden Beiträgen haben wir die Bedeutung von Wasser auf den menschlichen Organismus erfahren. Für den Erhalt sauberen Trinkwassers lohnt es sich zu kämpfen, weshalb sich die mittlerweile weltweite Bewegung Standing Rock gegründet hat. Aber auch hierzulande wird die Wasserqualität negativ beeinflusst, wie wir anhand des Beispiels Nitrat gesehen haben. Hinzu kommen Belastungen zum Beispiel durch kleine Plastikpartikel, sogenannte Mikroplastik, aus Kosmetikprodukten oder aus Kleidungsstücken, die gewaschen worden sind und die aus synthetischen Fasern hergestellt sind. Aber auch Pestizide oder Arzneimittelrückstände finden sich, wenn auch meist nur in geringen Spuren, im beispielsweise Grundwasser wieder. In meinem Beitrag möchte ich nun näher darauf eingehen, wie unser Trinkwasser gewonnen wird und unsere Trinkwasserversorgung sichergestellt wird. Als Einstieg ein Zitat von der Homepage des Hessischen Umweltministeriums. Die Wasserversorgung ist Bestandteil einer nachhaltigen Wasserwirtschaft, die sich an den Zielen der Erhaltung und des Schutzes der Umwelt, der Verbesserung ihrer Qualität und des Ressourcenschutzes ausrichtet. Wesentliche Ziele der nachhaltigen Wasserwirtschaft ist die langfristige Sicherstellung der öffentlichen und industriell-gewerblichen Wasserversorgung unter Berücksichtigung der ökologischen Tragfähigkeit und Attraktivität der Gesamtregion sowie der räumlichen Nutzungsanforderungen von Bevölkerung und Wirtschaft. In Hessen ist die Wasserversorgung eine Pflichtaufgabe der Gemeinden gemäß § 30 Absatz 1 des Hessischen Wassergesetzes. Die Gemeinden können diese Aufgaben entweder selbst durchführen oder sich zeitlich befristet geeigneter privater Dritter bedienen, beziehungsweise können auch Wasser- und Bodenverbände oder Zweckverbände bilden und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abschließen. Das Trinkwasser für das Rhein-Main-Gebiet, in dem ca. 3,5 Millionen Einwohner oder Menschen leben, stammt aus dem Hessischen Ried und dem Vogelsberg. Für die Nutzung gibt es entsprechende Leitlinien zur Nutzung des Wassers. So sind nach den Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried, des Leitfadens zur umweltschonenden Wassergewinnung im Vogelsberg und des Gutachtens übergreifende Bewertung der Wassergewinnung im Vogelsberg die Grundwasserentnahme nach wasserwirtschaftlichen, ökologischen Kriterien so zu steuern, dass erstens grundwasserbeeinflusste Vegetationsstandorte und Wälder nicht gefährdet werden und zweitens die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden kann. Leider wurde im Hessischen Ried offenbar Grundwasser ohne Berücksichtigung des ersten Kriteriums entnommen, welches es aber seinerzeit noch nicht gab. Übrigens ist der Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried der europaweit erste Bewirtschaftungsplan für Grundwasserressourcen und folgt als solcher dem Nachhaltigkeitsprinzip und seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1999 zu einer Verbesserung der Grundwasserverhältnisse im Hessischen Ried führte. Im Vordergrund stehen dabei die langfristige Sicherstellung der regionalen Trinkwasserversorgung des Rhein-Main-Ballungsraumes, der Erhalt grundwasserabhängiger Waldfeuchtgebiete bzw. Biotope, das Regenerieren, wo es geht, von geschädigten Waldbereichen und Feuchtgebieten, das Vermeiden von ökonomischen Schäden an Bauwerken und Infrastruktur durch Grundwasserabsenkung und zuletzt die Sicherstellung der landwirtschaftlichen Beregnung. Das also nach diesem Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried. Um eine nachhaltige Verbesserung des Waldzustandes im Hessischen Ried und Südhessen zu erreichen, wurden von August 2012 bis März 2015 ein runder Tisch eingerichtet. Die Ergebnisse daraus sind aber nicht zufriedenstellend. Hier möchte ich auf zwei eben genannte Punkte verweisen. Aufgrund des niedrigen Grundwasserspiegels und generell die regelmäßigen Entnahmen von Wasser kam es in der Vergangenheit, besonders in trockenen Sommern, zu Senkrissen im Mauerwerk von Gebäuden. Die Regeneration von geschädigten Waldgebieten, die auch ein Punkt sind in dem Grundwasserschutzplan, findet praktisch nicht oder nur in einigen wenigen Waldgebieten statt. Dort soll der Wald mittels Grundwasseraufspiegelung wieder zu mehr Wasser verholfen werden, um so das Absterben der Bäume Einhalt zu gebieten. In anderen Wäldern wie dem Westwald sieht man diese Maßnahme nicht. Unter anderem, weil ein erhöhter Grundwasserspiegel unter Umständen dann zu nassen und feuchten Kellern in angrenzenden Siedlungen führen kann. Aber auch die hohen Kosten spielen sicherlich eine wesentliche Rolle. Stattdessen ist eher ein Waldumbau geplant und meint das Anpflanzen von Baumarten, bei denen man davon ausgeht, dass sie mit weniger Wasser auskommen. Das führt dann allerdings zur Ansiedlung standortfremder Arten, wie zum Beispiel der Douglasie. Ja, so die Situation hier direkt bei uns vor der Haustür. Schauen wir noch kurz auf die Vogelsbergregion. Das Konzept der umweltschonenden Wassergewinnung im Vogelsberg verbindet die Wirkungssysteme Wasserversorgung, Grundwasser sowie Vegetation und Landschaft. Das Konzept verbindet die Wassergewinnung mit dem Schutz der Umwelt, das heißt hier der Feuchtgebiete, Quellen und Bäche im Vogelsberg. Laut Aussage des Hessischen Umweltministeriums ist dies ein ehrgeiziges und zukunftsweisendes Konzept zur umweltschonenden Grundwassergewinnung und dem daraus entwickelten Leitfaden, womit Hessen einen innovativen Weg für wasserrechtliche Entscheidungen im Vogelsberg geebnet hat. Das Konzept bezieht viele Akteure mit ein und nimmt gleichermaßen viele in die Pflicht. Die Wasserwerke, die Wasserbehörden, Umwelt- und Interessenverbände, Kommunen und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger. In Zusammenarbeit von Wasserversorgungsunternehmen und Wasserwirtschaftsverwaltungen entstand in den letzten 40 Jahren ein weit verzweigtes Trinkwasserversorgungsverbundsystem in Süd- und Mittelhessen. Ja, wenn ihr das eben Gesagte noch einmal nachhören möchtet, dann könnt ihr dies unter folgender Homepage tun. umwelt-hessen.de/umwelt-natur/wasser/grundwasser-wasserversorgung/wasserversorgung. Ja, im eben gehörten Beitrag konntet ihr schon heraushören, wie Trinkwasser gewonnen wird. Jetzt steigen wir noch etwas tiefer ein und schauen uns an, wo bzw. welches Wasser als Trinkwasser verwendet wird und welche Funktion die Wasserwerke dabei erfüllen. Wasser und damit seine Geeignetheit als Trinkwasser lässt sich wie folgt kategorisieren. Sogenanntes Niederschlagswasser wie Regen, Schnee, Nebel oder Hagel steht je nach örtlicher Niederschlagshöhe zwar in Deutschland überall zur Verfügung, allerdings ist die Versorgung damit aufgrund der unregelmäßigen und nicht vorhersehbaren Verteilung sehr unsicher. Zum sogenannten Oberflächenwasser gehört Flusswasser. Da dieses aber am stärksten von Verunreinigung betroffen sein kann bzw. ist es für die Trinkwassergewinnung am wenigsten geeignet. Stattdessen wird es eher für die Betriebswassernutzung verwendet. Des Weiteren ist hier Seewasser zu nennen. Zur Trinkwassergewinnung sind vorrangig nährstoffarme, tiefe Seen ab 40 Meter mit einem ausreichenden Zulauf geeignet. Die Qualität des Wassers ist von den Zuflüssen des Einzugsgebietes und der Nutzung des Sees selber abhängig und kann ebenfalls großen Schwankungen unterliegen. Je nach Region wird auch auf Wasser aus Talsperren zurückgegriffen, also quasi künstlichen Seen. Auch hier unterliegt die Wasserqualität denselben Einflüssen. Ein großer Teil der Niederschläge entsteht durch Verdunstung über den Weltmeeren. Zudem wurde bereits in der Antike versucht, Meerwasser zu entsalzen. Besonders in trockenen und halbtrockenen Gebieten wäre das eine Möglichkeit der Wassergewinnung. Es gibt zwar heutzutage entsprechend Entsalzungsanlagen, diese sind aber nicht selten noch nicht wirtschaftlich und auch die Kapazitäten der Wassergewinnung noch begrenzt. Oberflächengewässer und Oberflächenwasser wird durch Pump- oder Schöpfwerke gewonnen. Zur Gewinnung von Niederschlagswasser werden zum Beispiel Zisternen oder Regentonnen verwendet, was zum Beispiel jeder Gärtner zu Hause häufig bei sich selbst hat. Eine weitere Kategorie des Wassers ist Sickerwasser, das streng genommen Grundwasser ist. Es ist Niederschlagswasser, das sich unterirdisch zunächst vertikal und dann, wenn es auf eine undurchlässige Schicht trifft, dort verharrt und bei Gefälle sich horizontal verteilt. Schon in der Antike wurden zum Beispiel im Iran in der dortigen Hochebene Stollen und Schächte angelegt, um an das Wasser zu kommen. Auch die Luftfeuchtigkeit wird zur Wassergewinnung in den Gegenden genutzt, wo sich morgendlicher Nebel durch Luftbewegung und Sonneneinstrahlung auflöst. Die wichtigste und nach wie vor geeignetste Quelle zur Trinkwassergewinnung ist allerdings das Grundwasser. Grundwasser wird nach DIN 4049 wie folgt definiert. Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume der Erdrinde zusammenhängend ausfüllt und dessen Bewegung ausschließlich oder nahezu ausschließlich von der Schwerkraft und den durch die Bewegung selbst ausgelösten Reibungskräften bestimmt wird. Das Wasserhaushaltsgesetz bestimmt Grundwasser als das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht. Ja, und Grundwasser nimmt am Wasserkreislauf teil. Die Verweilzeit reicht von unter einem Jahr bis hin zu vielen Millionen Jahren. Sehr alte Grundwässer werden auch als fossiles Wasser bezeichnet. Zum Beispiel die Vorkommen unter der Sahara. Grundwasser wird überwiegend über Brunnen gewonnen oder es werden natürliche Quellen genutzt. Dieses Wasser wird entweder in den Trinkwasserleitungsnetz eingespeist oder je nach Standort und Qualität in Flaschen abgefüllt und als Mineralwasser verkauft. Aber auch als Quellwasser dann in dem Fall bezeichnet. Wie wir erfahren haben, hat Wasser als unterschiedliche Qualitäten, je nachdem wo es herkommt. Damit das Trinkwasser, das daraus gewonnen wird, den gesetzlichen Anforderungen entspricht, muss es vor der Einspeisung ins Trinkwassernetz aufbereitet werden. Diese Aufbereitung umfasst im Wesentlichen zwei Gruppen der Behandlung. Erstens das Entfernen von Stoffen aus dem Wasser, zum Beispiel Reinigung, Entkeimung, Sterilisation, Enteisenung, Enthärtung und so weiter. Und zweitens das Ergänzen von Stoffen sowie Einstellen von Parametern, zum Beispiel das Einstellen des pH-Wertes oder von gelösten Ionen oder der Leitfähigkeit. Im Übrigen ist es eben zum einen die Wasseraufbereitung, also das Grundwasser, was man entnimmt. Das muss meist nicht ganz so stark aufbereitet werden, aber auch vor allem im Bereich Abwasser, wo das Wasser wieder gereinigt wird, spielt es eine sehr wesentliche Rolle. Und hier gibt es ganz verschiedene Verfahren der Wasseraufbereitung, die ich kurz vorstellen möchte. Die mechanische Aufbereitung erfolgt mit Rechen, Sieben oder Filtern, mit denen grobe bis ganz feine Stoffe herausgefiltert werden können. Das physikalische Verfahren umfasst zum Beispiel die Belüftung, Flotation, dabei werden feine Schmutzpartikel durch Einblasen von Luft entfernt, der Sedimentation und auch das Vakuumverfahren oder aber die thermische Einwirkung verwendet. Das chemische Verfahren umfasst zum Beispiel die Oxidation, bei der mit Hilfe von Kies gelöste Eisen- und Manganionen entfernt werden. Aber auch die Desinfektion, die sogenannte Flockung, mit der feine Schmutzpartikel entfernt werden und der pH-Wert eingestellt werden kann, oder auch die Entkarbonisierung sind chemische Verfahren. Bei Membranverfahren werden zum Beispiel Osmosefilter eingesetzt oder es findet eine Nanofiltration des Wassers statt. Dann gibt es noch das biologische Verfahren, worunter zum Beispiel die chemische Oxidation fällt. Ja, bei einer Anlage zur Wasseraufbereitung bzw. auch bei Kläranlagen werden meist mehrere Verfahren eingesetzt. Wie gesagt, aber wie oft oder was für Verfahren eingesetzt werden, ist von der Ausgangslage oder von der Qualität des Wassers abhängig. Um eine gute Trinkwasserqualität zu erreichen, sollte das Grundwasser möglichst keine Belastung ausgesetzt werden, also zum Beispiel keinen hohen Nitratwert haben. Aber auch das vom Menschen produzierte Abwasser muss gereinigt werden, bevor es wieder in die Umwelt entlassen wird, damit eben das Grundwasser nicht belastet wird. Denn Rückstände aus Arzneien, Haushaltschemikalien und Kosmetika belasten aktuell schon das Grundwasser im Hessischen Ried ziemlich stark. Die Kläranlagen in Hessen können die Mikroschadstoffe derzeit nicht zurückhalten. In Baden-Württemberg gibt es bereits Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe, wo Aktivkohlefilter oder Ozon zum Einsatz kommt. Der Abwasserverband Langenegelsbach-Erzhausen hat gerade eine Versuchsanlage in Betrieb genommen. Die TU Darmstadt begleitet den Versuch. Diese Förderstufe sieht im Test so aus, dass in einem großen Behälter 5% des Abwassers pro Stunde aufgefangen wird. Dieses Wasser wurde bereits einer mechanischen, chemischen und biologischen Reinigung unterzogen. Nun wird es noch durch spezielle Filter geleitet. Ein Test erfolgt mit einem Tuchfilter, der andere mit einem Membranfilter. Letzteres hat sich schon als wirkungsvoll herausgestellt, ist in der Anschaffung aber auch deutlich teurer. Dafür können auch winzige Kunststoffteilchen sowie Keime und Bakterien entfernt werden. Das Pilotprojekt dauert 1,5 Jahre, und dann wird man weitersehen, ob das sich entsprechend eingerichtet wird. Die Autorin einer Schadstoffstudie des Hessischen Landesamtes für Naturschutz hatte bereits empfohlen, die Kläranlagen in Langen sowie in Darmstadt, Weiderstadt und Büttelborn mit einer 4. Reinigungsstufe auszustatten, um das Hessische Ried zu schützen. Ja, letztendlich liegt ein Teil der Verantwortung für die Qualität unseres Grundwassers beim Verbraucher, das heißt bei uns selbst und bei der Industrie. Denn nach wie vor gibt es eine große Bandbreite an Kosmetikartikeln wie Duschgel, Shampoo, Cremes und so weiter, sowie Wasch- und Putzmittel, die schlecht biologisch abbaubar sind. Nicht wenige Kosmetikartikel enthalten zudem bereits die erwähnte Mikroplastik. Wer sich mit dem Thema Kläranlagen und Aufbereitungsanlagen noch einmal intensiver beschäftigen möchte, findet im Internet reichlich Informationen. Für diesen Beitrag habe ich unter anderem Wikipedia genutzt. Und das mit den Kläranlagen hier in Hessen, was ich eben vorgestellt habe, war im Echo am 23.03. zu finden, im Darmstädter Echo. Herzlich willkommen zurück bei der Sendung Ökotopia, heute zum Thema Trinkwasser, unsere Lebensgrundlage. Im vergangenen Beitrag haben wir uns die Trinkwassergewinnung angeschaut. Jetzt möchte ich zum Abschluss unseren täglichen Wasserverbrauch betrachten bzw. ins Blickfeld rücken. Jeder Deutsche verbraucht täglich ca. 122 Liter reinen Frischwassers, das er hier aus der Wasserleitung bezieht. Davon werden ca. 3 Liter zum Trinken und Kochen verwendet, der Rest für die Hygiene wie Duschen oder Wäsche waschen. An Frischwasser ist unser Verbrauch gesunken. Allerdings benötigen wir bzw. nutzen wir täglich deutlich mehr Wasser. Schätzungsweise, je nach Lebensstil, 4000 Liter. Denn für alles, was wir konsumieren, musste zuvor Wasser eingesetzt werden. Dazu gehört nicht nur unsere Nahrungsmittel, die beim Anbau Wasser zum Wachsen brauchen, sondern zum Beispiel auch die Baumwolle für die Kleidung oder der Abbau von Metallen für Elektronikgeräte. Wie auch der Verbrauch von Holz zum Beispiel für Möbel. Dabei wird während des Wachstumszyklus von lebenden Organismen, die wir nutzen, Wasser benötigt, wie unter Umständen bei der Gewinnung und schließlich bei der Weiterverarbeitung bzw. Produktion von Produkten aller Art auch hier wieder Wasser zum Einsatz kommt. Hier einige Beispiele, wie viel Wasser für die Herstellung eines Produktes benötigt wird. Für eine Tafel Schokolade sind das zum Beispiel 1700 Liter. Ein Liter Milch 1000 Liter. Ein Kilo Butter 5500 Liter, ein T-Shirt 2500 Liter, ein Jeans 18.000 Liter. Ein Kilo Schweinefleisch 6.000 Liter und ein Kilo Getreide beispielsweise 1.600. Wer hier tiefer einsteigen möchte, kann ja auf der Homepage www.waterfootprint.org den Wasserverbrauch vieler weiterer alltäglicher Produkte finden und so seinen persönlichen Wasserfußabdruck berechnen. Dieses indirekt benötigte Wasser wird, da der Verbrauch dem Konsumenten unbekannt ist oder nicht unmittelbar erlebbar ist, auch virtuelles Wasser genannt. Denn ein hoher Wasserverbrauch in Ländern, wo eben zum Beispiel Kakao angebaut wird, führt unter Umständen dazu, dass mehr Grundwasser dort entnommen wird, als sich zum Beispiel durch Niederschläge dort neu bilden kann. Dadurch kommt es zur Absenkung des Grundwasserspiegels, sodass die Brunnen der Menschen vor Ort versiegen. Wie zum Beispiel im Central Valley in Kalifornien. Dieses Gebiet ist die Obst- und Gemüsekammer der USA. Aufgrund der hinzukommenden Dürreperioden in Folge ist Wasser dort ein rares Gut. Grundwasservorkommen sind auf der Erde ungleich verteilt. Früher hat sich der Mensch entsprechend angepasst. Heutzutage werden in trockenen Gebieten zum Beispiel Hotels gebaut und Golfbets angelegt. Beides verbraucht viel Wasser. Der Hotelgast wie auch der Rasen des Golfplatzes. Oder es wird im großen Stil Landwirtschaft betrieben, unter Umständen mit Nutzpflanzen, die einen relativ hohen Wasserverbrauch haben und dort normalerweise nicht gut gedeihen können in diesen Gebieten. Saudi-Arabien zum Beispiel benötigt 85% seines Wassers für die Landwirtschaft. Dafür nutzt das Land nicht nur seine fossilen Wasservorräte, also schon sehr altes Grundwasser, sondern auch große Mengen fossiler Energiequellen, Energieträger wie Öl und Gas, da er nämlich täglich 4 Milliarden Süßwasser aus Entsalzungsanlagen gewinnt, wofür die entsprechende Energie notwendig ist. Richtig ist natürlich, dass im Wasserkreislauf kein Wassertropfen verloren geht. Aber auf der Erde gibt es nur 3% Süßwasser und von jeden 1000 Liter Grundwasser, mit denen zum Beispiel Felder bewässert werden, gehen ca. 150 Liter verloren, da diese sich mit dem salzigen Meerwasser vermischen. Denn ein Teil des verdunsteten Wassers regnet sich über dem Meer ab und nicht über dem Land. Ja, in Kalifornien beginnt man mittlerweile umzudenken durch den Einsatz von effizienteren Sprinkleranlagen und zum Beispiel Tröpfchenbewässerung in der Landwirtschaft. Auch die Nutzung von Abwasser für Toilette- und Rasensprengler und öffentliche Beete mit heimischen Arten, die weniger Wasser benötigen, werden umgesetzt. Deutschland hingegen ist reich an Grundwasser. Nur etwa 1/10 wird genutzt. Das soll jetzt nicht zu einem verschwenderischen Umgang veranlassen. Das Thema Abwasser bleibt ja auch bestehen, aber da kann man ja entgegensteuern, je nachdem, was man da einleitet. Aber Tatsache ist, dass zum einen früher mehr Wasser hier verbraucht wurde und die Kanäle darauf entsprechend eingerichtet sind. Durch den jetzt niedrigeren Verbrauch sind die Kommunalbetriebe in manchen Städten dazu gezwungen, die Kanäle regelmäßig mit tausenden Litern Frischwasser zu spülen. Was aber in jedem Fall gespart werden sollte, ist Warmwasser, denn dafür wird viel Energie benötigt, was zur Klimaerwärmung beiträgt. Aber auch für die Stromerzeugung wird viel Wasser benötigt. Ja, das war ein Beitrag aus der Schrot und Korn in der Februar-Ausgabe, wo sich mit dem virtuellen Wasser beschäftigt worden ist und anhand von verschiedenen Beispielen dargelegt wurde, was eigentlich für ein Problem dahinter steht, was wir normalerweise als Verbraucher so nicht sehen. Und anhand dieses Beitrages sehen wir auch, dass nicht nur das derzeit inflationär verwendete CO2 eine relevante Größe darin spielt, wenn es um Umweltverschmutzung geht, sondern eben auch das Thema Wasserverbrauch auf der Agenda eines jeden stehen sollte. Ja, das war jetzt heute das Thema Trinkwasser und da haben wir ja die verschiedensten Aspekte einmal dargelegt. Wenn ihr, beziehungsweise bevor wir jetzt gleich hier das Studio für Audiomax räumen, haben wir noch einige Infos in eigener Sache. Zum einen, wenn ihr die Greenpeace-Gruppe Darmstadt einmal persönlich kennenlernen möchtet, so habt ihr einmal im Monat bei einer sogenannten Schnupperstunde Gelegenheit. Dies ist immer am ersten Dienstag des Monats hier in den Räumen von Radio Darmstadt am Stolpenplatz 12 in Darmstadt. Diese Schnupperstunde beginnt um 18.30 Uhr und geht eine halbe Stunde und da erfahrt ihr dann alles Mögliche, was zum einen Greenpeace ist als Organisation, aber auch was die Greenpeace-Gruppe Darmstadt in den letzten Jahren schon gemacht hat. Und wenn ihr noch gleich reinschnuppern wollt, was wir aktuell machen, so könnt ihr immer zu unserem Plenum kommen. Das ist immer um 19 Uhr am 1., 2. und 4. Dienstag des Monats und in der 3. Woche des Monats ist immer am Mittwoch, hier auch bei Radio Darmstadt in Räumlichkeiten. Und dann noch ein Veranstaltungshinweis, der noch ein wenig in der Zukunft liegt, aber ich ihn schon einmal ankündigen möchte. Bald ist wieder unsere 5. Kleidertauschparty. Diese findet jetzt sozusagen in der Frühlings- und Sommersaison am 10. Juni statt. Ja, am Mikrofon für heute verabschieden sich zum einen Sandra, die gerade spricht, dann Robert und Simone. Ja, und an der Technik verabschiedet sich Markus, der uns tatkräftig hier unterstützt hat, dass alles reibungslos funktioniert.